NDR Info. Echo des Tages.
Heute ist Freitag, der 14. September. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Am Mikrofon ist Tim Krohn. Schönen guten Abend. Wird die Große Koalition an der Personalie Maaßen zerplatzen? Nein, wird sie nicht, sagt jetzt zumindest die Kanzlerin. Trotzdem schwelt der Krach weiter. Hören Sie dazu gleich auch unseren Kommentar hier im Echo des Tages. Außerdem berichten wir heute Abend über die Angst der Schweinezüchter, Veterinäre und Agrarexperten in Deutschland, denn in Belgien ist bei zwei Wildschweinen die hochgefährliche afrikanische Schweinepest nachgewiesen worden. Wir sind gleich live dabei bei der Pressekonferenz des russischen Außenministers Lavrov in Berlin, der hier in Deutschland die neuen außenpolitischen Ziele Moskaus skizzieren. Wir berichten außerdem vom Hambacher Forst und vom Hurricane Florence. Zunächst aber mal ein Uhrenvergleich hier im Echo des Tages. Es ist genau 18.31 Uhr nach mitteleuropäischer Sommerzeit. Nach Winterzeit allerdings wären wir eine Stunde zurück, also bei 17.31 Uhr. So, und jetzt wird es womöglich kompliziert, denn die Sache mit der Zeitumstellung soll im Herbst kommenden Jahres tatsächlich abgeschafft werden. Die Frage dann ist nur, ob jetzt auf Winter- oder auf Sommerzeit. Oder droht uns dann am Ende ein europäischer Zeit- und Flickenteppich? Karin Bensch aus Brüssel.
Die Zeitumstellung, sie soll abgeschafft werden, wenn es nach der EU-Kommission geht. Deshalb hat die Brüsseler Behörde einen entsprechenden Gesetzesvorschlag gemacht und einen Zeitplan aufgestellt. Danach soll im Oktober 2019 zum letzten Mal die Uhren umgestellt werden, sagte EU-Verkehrskommissarin Violetta Bulc.
In Oktober 2019 will be the last time when we will change the clock.
Damit das gelingt, müssten das Europaparlament und die EU-Länder bis Ende diesen Jahres ihre Positionen feststecken. Anschließend sollen die Mitgliedstaaten der Kommission im April nächsten Jahres offiziell mitteilen, ob bei ihnen zu Hause in Zukunft dauerhaft die Sommerzeit oder die Winterzeit gelten soll. Die EU-Kommission schlägt lediglich vor, dass die Zeitumstellung grundsätzlich abgeschafft werden soll und dass das in allen EU-Ländern am gleichen Termin geschehen soll. Die Entscheidung, ob danach Sommer- oder Winterzeit gilt, treffen die Mitgliedstaaten selbst, betonte Verkehrskommissarin Bulc.
So it will be the choice of a member state.
Dass die Zeitumstellung abgeschafft werden soll, hängt mit einer Online-Umfrage zusammen, die EU-Kommission gestartet hatte. Die Mehrheit der Teilnehmer, von denen die meisten aus Deutschland kamen, sprechen sich dafür aus, den Wechsel von Sommer- auf Winterzeit zu beenden. Kritiker halten diese Umfrage für nicht repräsentativ, weil sie nicht einmal 1% aller EU-Bürger widerspiegelt. Es geht der EU-Kommission aber auch darum, die Kritik zu entschärfen, dass Brüssel alles regeln will. Wir wollen zeigen, dass wir uns nicht um jede Kleinigkeit, sondern nur um die großen Dinge kümmern, sagte Energiekommissar Maros Šefčovič. Der Gesetzesvorschlag über die Abschaffung der Zeitumstellung beweise, dass die Kommission Wort halte.
This proposal on seasonal clock changes shows that we stand by our words.
Darüber hinaus haben jüngste Studien belegt, dass die Energieeinsparungen durch die Zeitumstellung heutzutage recht gering sind, sagte Energiekommissar Šefčovič.
Newer studies confirm that the energy savings are nowadays marginal.
Aktuelle Projekte, mit denen mehr Energieeffizienz in Europa erreicht werden sollen, seien deutlich erfolgreicher. Zum Beispiel energiesparende Städte mit LED-Straßenbeleuchtungen oder Gebäude, die so gebaut und ausgestattet sind, dass sie deutlich weniger Energie benötigen. Die smarten Lösungen bringen viel mehr Einsparungen als die Zeitumstellung, erklärte der Energiekommissar.
Smart solution which will bring much more savings than the changes of the clock.
Nun sind also die Regierungen in den europäischen Hauptstädten und das Europaparlament dran. Sollte der Zeitplan tatsächlich aufgehen, würden im Oktober nächsten Jahres zum allerletzten Mal die Uhren in Europa umgestellt werden.
Geht er oder geht er nicht? Oder wird er gegangen? Oder wenn er nicht geht, wer geht dann? Seit gestern, seit dem hektisch einberufenen Krisentreffen im Kanzleramt, rätseln so ziemlich alle in Berlin, wie oder besser, ob es denn überhaupt noch weitergehen kann mit einem Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen. Die SPD fordert seine Entlassung, die CSU wiederum steht nach wie vor hinter ihm. Die CDU, in Gestalt ihrer Parteivorsitzenden und Kanzlerin Angela Merkel, sagt nun, wegen dieser Personalfrage werde die Koalition nicht platzen. Hinter den Kulissen in Berlin geht es jetzt um eine möglichst gesichtswahrende Lösung. Andrea Müller.
Die Parteichefs von Union und SPD haben im Kanzleramt Stillschweigen vereinbart. Hinter den Kulissen wird nach einer Lösung gesucht, doch vor den Kulissen geht die Debatte weiter. In der SPD lässt niemand einen Zweifel daran. Maaßen muss gehen. In dem Punkt passt kein Blatt zwischen den Bundestagsvizepräsidenten Oppermann, die Fraktionsvize Högel und Juso-Chef Kühnert.
Herr Maaßen ist in seinem Amt nicht mehr haltbar.
Dass wir nicht gewillt sind, mit Herrn Maaßen weiter zusammenzuarbeiten.
Mir hat die Verschwörungstheorien, die es in dieser rechten Szene gibt, auch noch angefüttert. Und ich sehe darin einen Akt der Illoyalität gegenüber all denjenigen, die unsere Demokratie verteidigen. Und das darf ein oberster Verfassungsschützer unter keinen Umständen machen.
Maaßen muss weg. Hinter diese Position weicht in der SPD niemand zurück. Offen ist nur, was passiert, wenn es nicht gelingt, den Verfassungsschutzpräsidenten aus dem Amt zu befördern. Die Jusos erwarten ein Machtwort von der Kanzlerin. Andernfalls, so Juso-Chef Kühnert im ZDF, stehe für ihn durchaus auch die Große Koalition in Frage.
Das kann man eine Zeit lang mit sachpolitischen Fragen rechtfertigen, aber wenn man irgendwann merkt, dass dieses ganze Gezeter nicht die Ausnahme von der Regel ist, sondern zur Regel wird in der Zusammenarbeit, dann sollte man sich darüber Gedanken machen, ob das noch trägt.
Koalitionsbruch wegen Maaßen. Eva Högel, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende, widerspricht im Hessischen Rundfunk.
Nein, Hans-Georg Maaßen und die Spitze des Verfassungsschutzes ist jetzt kein Grund für die SPD, die Koalition zu verlassen.
Auf die Frage, was, wenn Maaßen im Amt bleibt, hat sie aber keine Antwort.
Da wird es jetzt eine Lösung geben müssen. Und gefragt ist zunächst mal der Bundesinnenminister Horst Seehofer und natürlich auch die Bundeskanzlerin, die hier auch für Klarheit sorgen muss.
Geht Maaßen freiwillig, wäre das für alle Beteiligten wohl die einfachste Lösung. Schwieriger wird es, wenn der Innenminister ihn entlässt, womöglich noch auf Druck der Bundeskanzlerin. Horst Seehofer, der CSU-Vorsitzende, stünde als Verlierer da. CSU-Generalsekretär Blume hält die SPD-Forderung deshalb auch für überzogen. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF spricht er von einem Nebenkriegsschauplatz.
Was für uns aber völlig unverständlich ist, dass die SPD mit diesem Thema versucht, eine Koalitionskrise herbeizureden. Ich glaube, das ist der Sache nicht angemessen, weil es den Blick verstellt für die Lösung der zentralen Aufgaben oder der zentralen Herausforderungen, die wir in diesem Land haben. Und ich würde mir wünschen, dass die Koalition darauf ihr Hauptaugenmerk richtet.
Gut, wenn sich die Dinge am Dienstag klären, sagt Blume. Und da dürfte ihm aus der SPD wohl niemand widersprechen.
Die Parteichefs haben also Stillschweigen vereinbart bis zur Entscheidung am Dienstag. Die SPD, wir haben es ja gehört eben, beharrt auf ihrer roten Linie. Aber wagt sie tatsächlich am Ende auch den Bruch? Die Krise der Großen Koalition, ausgelöst vom Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen. Hören Sie dazu unseren Kommentar von Christoph Keppeler in Berlin.
Ich habe mich in den vergangenen Tagen bei Hans-Georg Maaßen öfter gefragt, ist dieser Mann in diesen Zeiten der Richtige an der richtigen Stelle? Ist er der Richtige, die Gefahren, die aktuell für unseren Rechtsstaat drohen, richtig zu erkennen, zu gewichten und ernst zu nehmen? Und, wenn er sich schon öffentlich zu Wort meldet, zu benennen? Ich habe nicht das Gefühl, dass er der Richtige dafür ist. Rechte Hetzer sind in erschreckend hoher Zahl durch Chemnitz und Köthen gezogen. Die Übergänge zwischen diesem extremistischen Milieu und der AfD sind vielfach fließend. Stichworte identitäre Bewegung oder Pegida. Auch aus der AfD heraus werden Grundsätze unserer Verfassung immer wieder in Frage gestellt. Zum Beispiel, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Diese Grundrechte wollen viele in der AfD, zum Beispiel Muslimen, Migranten oder Menschen, die mit beiderlei Geschlechtsmerkmalen geboren wurden, nicht zugestehen. Da muss der Verfassungsschutzchef doch Witterung aufnehmen, sich sagen, hier lauert eine Gefahr. Entwicklungen wie in Ungarn, in Polen, in der Türkei zeigen doch, wie real solche Gefahren sind. Eine Reihe seiner Länderkollegen will Teile der AfD beobachten. Hans-Georg Maaßen hält das offenbar nicht für notwendig. Es scheint nicht nur mir so, dass er nicht der Geeignete ist, sich der Gefahren anzunehmen, die unserem Rechtsstaat drohen. Die SPD sieht das so, ein großer Teil der Opposition, ein Teil der CDU hüllt sich in beredtes Schweigen. Mehr als die Hälfte der Bundesbürger vertraut laut einer ZDF-Umfrage dem Verfassungsschutz nicht. Auch eine verheerende Bilanz für den seit 2012 amtierenden Maaßen. Für ihn sind alle Extremismen gleich gefährlich. Dabei bedroht, meine ich, der Linksextremismus jedenfalls derzeit nicht insgesamt den Bestand unseres Rechtsstaates. Rechtsextremisten mit vielen Brückenköpfen im angeblich gemäßigteren rechten Lager haben dagegen in manchen Teilen des Landes schon viel zu viel und dauerhaft Präsenz. Hans-Georg Maaßen glaubt dagegen, dass solche Einschätzungen von Gefahren durch Rechts übertrieben sind. Sie sollen, spekulierte er in der Bild-Zeitung, von Tötungsdelikten, die Migranten begehen, ablenken. Ich werfe Hans-Georg Maaßen nicht vor, dass er sich als hoher Beamter auch politisch äußert. Aber ich finde, er hat das falsche politische Gespür. Er nimmt in diesen Zeiten, in denen, meine ich, die größte Gefahr für unseren Rechtsstaat von ganz rechts droht, diese Gefahr nicht ernst genug. Das heißt, wir brauchen einen anderen, der genau das tut, die Gefahr ernst nehmen.
Christoph Keppeler kommentiert. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Das Virus gilt als äußerst robust. Es reicht schon, wenn ein Wildschwein mal an einem Stückchen Wurst herumknabbert, um sich zu infizieren. Wenn dieser Fleischabfall auch nur minimal verseucht ist, würde das Tier in der Regel innerhalb von einer Woche sterben. Die sogenannte afrikanische Schweinepest hat einen langen Weg hinter sich. Von Afrika nach Georgien, dann über Russland und das Baltikum bis nach Tschechien und Polen. Nach gut 10 Jahren ist das Virus nun 60 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt in Belgien gefunden worden. 2 Wildschweine dort sind an der Schweinepest gestorben. Durchaus ein Grund zur Sorge, findet auch Hermann Kramer, der Leiter des Veterinäramtes in Nordhorn in Niedersachsen.
Na, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass es, ob von Belgien oder von woanders, ist völlig egal, in einen unserer Hausschweinebestände eingeschleppt werden würde. Sie dürfen davon ausgehen, dass aus dem Schweineland Niedersachsen dann für längere Zeit kaum Tiere raus könnten. Das heißt, auch alle anderen, die gar nicht im Seuchengebiet liegen, werden über die Handelsrestriktionen, auch mit den Drittländern, komplett davon betroffen sein. Der Schweinefleischmarkt dürfte sehr, sehr stark in die Knie gehen. Was die Vorbereitung angeht, wir haben vor knapp 2 Wochen eine landesweite Tierseuchenübung zu ASP gehabt. Und auch dort sind die Abläufe nochmal nicht nur durchgesprochen, sie sind auch durchgeübt worden. Also von der Seite her sind wir gut vorbereitet.
Tja, ganz ähnlich wie dieser Veterinär formulieren es übrigens auch die deutsche Landwirtschaftsministerin Klöckner und ihre Kollegen bei der EU in Brüssel. Man sei gut auf den Ernstfall vorbereitet, trotzdem sei man alarmiert. Denn die Folgen eines Ausbruchs in einem Schweinebetrieb, wir haben es ja eben schon gehört, sie könnten wirklich gravierend sein. Birgit Schmeitzner aus Berlin.
Den Fund in Belgien, so heißt es im Bundeslandwirtschaftsministerium, nehme man ernst. Man stehe im Kontakt mit den belgischen Behörden und der EU-Kommission. Ministeriumssprecherin Friederike Lenz.
Es ist tatsächlich eine neue Situation. Die afrikanische Schweinepest ist etwas näher an Deutschland rangerückt. Aber wir sind gut vorbereitet. Wir haben bisher noch keine Fälle in Deutschland.
Gut vorbereitet. Darunter versteht das Ministerium etwa die Aufklärungskampagne, die bereits 2014 gestartet wurde. Reisende, Fernfahrer werden über Schilder entlang der Straßen und über Flyer informiert. Sie werden aufgefordert, Speisereste mit Rohwurst oder Schinken nur in verschlossene Müllbehälter zu werfen, damit kontaminierte Lebensmittel eben nicht von Wildschweinen gefressen werden.
An Autobahnen, an Raststätten, in Bahnen zum Beispiel, in der Deutschen Bahn, haben wir Aufklärung betrieben. Wie es jetzt konkret zu diesem Fall gekommen ist, weshalb er jetzt in Belgien aufgetreten ist, obwohl wir vorher immer in Osteuropa Fälle hatten, können wir derzeit noch nicht sagen.
Experten zufolge passt das Verbreitungsmuster allerdings zu dem, was man bereits in Osteuropa gesehen hat. Es gibt oft große geografische Sprünge, weil der Mensch, für den das Virus übrigens ungefährlich ist, ein großer Unsicherheitsfaktor ist. Denn er kann kontaminierte Lebensmittel mit dem Auto oder dem Laster über weite Strecken transportieren. Die Aufklärungskampagne, sagt der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes Bernhard Krüsken, sei gut und habe auch dabei geholfen, den Verlauf und die Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest zu verlangsamen.
Aber das ist wie in der Schule, ne? Alle haben dieselbe Aufgabe und nicht jeder begreift es. Und insofern muss man das sicherlich noch intensivieren.
Neben der Aufklärungskampagne setzt das Bundeslandwirtschaftsministerium auf eine Gesetzesänderung, die im Juni vom Bundeskabinett beschlossen wurde. Das Ziel: mehr Handhabe der Bundesländer, wenn es zu einem Ausbruch in Deutschland kommen sollte. Denn bisher kann man nicht so einfach ein Gebiet zur Hochrisikozone erklären, es einzäunen und die Durchfahrt beschränken. Im aktuellen Fall im Dreiländereck Deutschland, Luxemburg und Belgien haben die belgischen Behörden eine Pufferzone eingerichtet. Diese ist aber nicht so nah an der Grenze, dass sie auf deutsches Gebiet hinüberreicht.
Was uns Sorge macht, ist, dass das natürlich eine Region ist, die einen hohen Waldanteil hat, die auch eine starke Wildschweinepopulation hat. Und wir befürchten halt, dass das nicht der letzte Fall sein wird, den wir in dieser Region sehen.
Mit Blick auf Deutschland mahnt das Friedrich-Löffler-Institut zu besonderer Aufmerksamkeit. Das richtet sich an Schweinehalter, die die Vorschriften zur Hygiene streng einhalten sollen. Und an alle, die ein totes Wildschwein finden. So ein Fund soll gemeldet werden, damit das Blut der toten Tiere auf das Virus hin untersucht werden kann.
Also das tote Tier nicht anfassen, unbedingt liegen lassen, am besten ein Handyfoto machen und den Fundort gleich dem nächsten Veterinäramt melden. Die einzig wirkungsvolle Maßnahme gegen eine mögliche Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest. WDR 5 und NDR Info um 18.45 Uhr. Oaktown nennen sie ihre kleine Baumhaussiedlung, ganz oben in den Baumwipfeln im Hambacher Forst. Dieses Oaktown aber soll es bald nicht mehr geben. Der Energiekonzern RWE hat heute noch einmal bekräftigt, dass er ab Oktober einen weiteren Teil dieses Waldes abholzen will, um den Braunkohleabbau in Hambach zu erweitern. Seit gestern werden Baumhäuser und Protestcamps durch die Polizei geräumt. Thomas Wenkert.
Laut ist es heute im Wald gewesen. Die rund 2000 Polizeibeamten wurden immer wieder von den Umweltaktivisten beschimpft. Zahlreiche Braunkohlegegner mussten aus dem Wald getragen werden. Mit schwerem Gerät legten RWE und Polizei mehrere Meter breite Schneisen an. Zahlreiche Bäume wurden dafür gefällt, damit Hebebühnen und andere Fahrzeuge sich den Baumhäusern der Umweltaktivisten nähern können. Heute wurde das Baumhausdorf Oaktown von Dutzenden Polizisten eingekesselt. Es liegt im Herzen des Hambacher Waldes. Viele Aktivisten hatten sich angekettet, um die Zerstörung ihres Hauses zu verhindern. Momo, einer der Baumhausbewohner.
Dass wir so unter den Repressionen von Polizei und dem Staat und der Landesregierung NRW leiden, ist für mich persönlich echt heftig. Wenn FreundInnen von mir hier abgetragen werden, quasi wie zur Schau gestellt, wie so ein Exemplar, was man erjagt hat. Es bewegt gerade ganz schön viel in mir und so eine gewisse Wut kommt schon in mir hoch.
Die Stimmung im Hambacher Forst ist aufgeheizt. Mehrere Sitzblockaden löste die Polizei heute auf. Mehr als 20 Aktivisten wurden vorübergehend festgenommen. Aus den Baumhäusern sind die Beamten heute mit Kot beworfen worden. Darauf habe man reagiert, sagt Polizeisprecher Andreas Müller.
Wir haben daraus die Konsequenz gezogen und haben die Kolleginnen und Kollegen hier mit Schutzanzügen ausgestattet, damit sie mit den Fäkalien nicht in Kontakt kommen. Es ist heute Vormittag dazu gekommen, dass aus den Baumhäusern diese Fäkalien verschüttet wurden und da auch Kolleginnen und Kollegen von getroffen worden sind.
Mit ihren Klagen gegen die Räumung der Baumhäuser sind die Aktivisten heute auch vor dem Oberverwaltungsgericht Münster gescheitert. Der gesamte Einsatz sei rechtsmäßig. Zu dieser Auffassung sind die Verwaltungsgerichte in Aachen und Köln zuvor gekommen. Dennoch, die Aktivisten werden nicht aufgeben, auch wenn alle Baumhäuser zerstört sind. Sie wollen weiter für den Erhalt des Hambacher Forstes kämpfen, so Momo.
Unser Sinn für Gerechtigkeit ist größer und dafür brechen wir Gesetze. Wir brechen diese bewusst. Wir sind hier, weil wir uns für unsere Zukunft interessieren, weil wir Menschen sind mit Haltung und eben einfach nicht alles hinnehmen, wie es so ist und hier Widerstand leisten.
Auch am Wochenende wird die Polizei die Räumung in dem Waldgebiet fortsetzen. Mehrere Initiativen haben zu Demonstrationen im Hambacher Forst aufgerufen. Sie fordern ein Ende der Räumungen und den Ausstieg aus der Braunkohle.
Der Anlass für den Besuch klingt eigentlich nach trockener Routine, nach formellem Händeschütteln, diplomatischem Standard eben. Russlands Außenminister Lavrov ist heute nach Berlin gereist. Der Anlass ist die Abschlussveranstaltung des deutsch-russischen Jahres der kommunalen und regionalen Partnerschaften. Wie gesagt, klingt ziemlich trocken, ist es aber nicht ganz und gar nicht. Denn schon im Vorfeld hatte der Gast aus Moskau angedeutet, hier in Berlin die Eckpunkte der künftigen russischen Außenpolitik skizzieren zu wollen. Lavrovs Ton gegenüber dem Westen, speziell gegenüber den Deutschen, wurde dabei zuletzt auch, so schien es, deutlich milder. Oder täuscht dieser Eindruck? Christina Nagel, live in Berlin. Die Reden von Lavrov und seinem deutschen Amtskollegen Heiko Maas, die sind nun gerade beendet. Und Lavrov hat dabei ja eine, ich zitiere jetzt mal, Renovierung des gemeinsamen europäischen Hauses gefordert. Wie ernst ist das gemeint?
Ich glaube, dass das im Grundsatz schon sehr ernst gemeint ist, denn von diesem gemeinsamen Haus ist ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, nur noch sehr wenig übrig. Und zwar so wenig, dass es auch für Russland von Vorteil wäre, wenn sich wieder etwas bewegen würde. Lavrov hat ziemlich klar gemacht, dass man, bevor man überhaupt an so eine Renovierung herangehen kann, es erst einmal wieder Gespräche geben müsste. Und da sieht es im Moment ziemlich mau aus. Es gibt ja keine reinen EU-Russland-Treffen mehr. Es gibt, wenn überhaupt, Gespräche am Rande von internationalen Veranstaltungen. Und da geht es dann meist wieder nur um große Konflikte, um Syrien oder die Ukraine, aber weniger um das, was Russland vor allem interessiert, nämlich mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit zum Beispiel.
Wenn wir mal die Ukraine nehmen, Frau Nagel, da spricht Lavrov nun einerseits davon, dass Russland keine Bedrohung sei. Andererseits schiebt er gleich nach, die EU-Staaten seien schuld an der Krise. Gibt es denn da überhaupt kein zumindest verbales Entgegenkommen?
Na, wenn man es positiv sagen will, dann kann man sagen, es hat zumindest heute wieder ein klares Bekenntnis zum...
Hoppla, da haben wir Probleme offenbar mit der Leitung. Ich höre Sie nicht mehr. Christina Nagel in Berlin, hallo. Da gibt es offenbar Probleme im Moment. Wir versuchen es nochmal weiter, dann gehen wir wohl mit dem nächsten Thema weiter, oder? Ich warte mal auf ein Nicken aus der Regie im Moment, dann machen wir weiter mit einem anderen Thema. Okay. Es gibt nämlich noch einen hohen Besuch, der steht an in Berlin und in Köln auch. Der türkische Staatspräsident Erdogan, der kommt Ende September zu einem Staatsbesuch nach Deutschland. Dabei wird es hinter den Kulissen sicherlich auch um den Fall eines deutschen Staatsbürgers aus Hamburg gehen. Dieser Mann war im August in die Türkei gereist, um in einem kurdischen Dorf seine dort lebende Mutter zu besuchen. Die Polizei nahm ihn fest. Heute wurde der Hamburger zu einer Haftstrafe verurteilt. Der Vorwurf: Terrorpropaganda. Christian Buttgereit aus Istanbul.
Das Gericht im osttürkischen Elazığ verurteilte İlhami A. zu einer Haftstrafe von 3 Jahren und 1,5 Monaten. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 46-Jährige über Facebook Propaganda für Terrororganisationen verbreitet hat, vor allem für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK. Der Anwalt von İlhami A. legte Berufung ein. Bis zu einer Entscheidung muss der Hamburger Taxifahrer nicht ins Gefängnis, allerdings darf er die Türkei nicht verlassen. İlhami A. ist Deutscher und wurde vor einem Monat in der osttürkischen Provinz Elazığ verhaftet. Damit befinden sich nach offiziellen deutschen Angaben noch 6 Bundesbürger in der Türkei in Haft. Bundesaußenminister Maas hatte bei seinem Türkei-Besuch in der vergangenen Woche Fortschritte bei der Lösung dieser Fälle gefordert. Dies sei eine Voraussetzung für eine Verbesserung der deutsch-türkischen Beziehungen. Ende des Monats wird Präsident Erdogan zu einem Staatsbesuch in Deutschland erwartet.
18.52 Uhr, Sie hören das Echo des Tages. Nochmal Entschuldigung für die Leitung eben. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Christina Nagel live in Berlin war das. Das Gespräch musste aus technischen Gründen leider abgebrochen werden. Der Handelskonzern Metro will seine Realmärkte verkaufen. Und die Gewerkschaften sind jetzt schon in großer Sorge. Die Realgroßmärkte müssten als Ganzes und bitteschön an ein seriöses Unternehmen verkauft werden, hieß es heute von der Gewerkschaft Verdi. Der Metro-Konzern sei immerhin verantwortlich für 32.000 Arbeitsplätze bei Real. Jörg Marksteiner aus Essen.
Es ist heute das Thema in den Läden, bei den 34.000 Mitarbeitern, an den Kassen, an den Bedientheken, beim Regal einräumen. Alle fragen sich, was aus ihrer Filiale wird, wenn demnächst ein neuer Eigentümer das Sagen hat. Wer das sein könnte, ist noch völlig offen, versicherte heute Metro-Chef Olaf Koch. Die 282 Märkte sind sozusagen erst einmal ins Schaufenster gestellt.
Was die Interessenten angeht und möglichen Käufer, würde ich momentan gar niemanden ausschließen, der es gut meint mit Real.
Sagte der Metro-Chef in einer kurzfristig einberufenen Telefonkonferenz.
Ich erwarte ehrlicherweise, dass sich auch nur diejenigen melden, die es mit Real gut meinen. Insofern alles andere ist momentan aus meiner Sicht viel zu früh.
Immerhin verriet er, dass sich erste Interessenten schon in der Vergangenheit gemeldet hätten. Sagte aber nicht, ob das Finanzinvestoren waren, Immobilienfirmen, ausländische Händler oder womöglich sogar der Handelsriese Amazon, der in den USA bereits eine Lebensmittelkette gekauft hat. Eine Rolle könnte spielen, dass mit Real auch 65 Immobilien zum Verkaufspaket gehören. Besonders wichtig für die besorgten Mitarbeiter ist deshalb noch diese Aussage von Metro-Chef Olaf Koch.
Also das Ziel ist ja, wir wollen Real als Ganzes in die Zukunft führen und damit die Integrität des Geschäftsmodells absichern.
Das bedeutet zum einen, dass Real erst einmal keine Zerschlagung droht, bei der die guten Standorte verkauft und die schlechten geschlossen werden. Zum anderen ist mit der Vorgabe Komplettverkauf auch klar, dass die deutschen Lebensmittelriesen Aldi und Lidl, Edeka und Rewe als Käufer wohl ausscheiden. Sie bekämen sonst Probleme mit dem Kartellamt. Also bleibt es beim Rätseln über den neuen Eigentümer und das noch eine ganze Weile.
Zeitleiste im solchen Prozess liegt irgendwo zwischen 6 und 8 Monaten. Also insofern reden wir nicht von einer Vollzugsmeldung im laufenden Kalenderjahr, sondern eher im Frühjahr 2019.
Bei der Metro gilt Real schon länger als Problemfall. Schon 2012 wurden alle osteuropäischen Filialen verkauft. Hierzulande kämpften die Märkte mit ihren großen Verkaufsflächen mit Umsatzrückgängen. 30 Standorte wurden modernisiert. Gleichzeitig setzte das Unternehmen gegen heftigsten Protest der Gewerkschaft durch, dass Real aus dem Tarifvertrag aussteigt. Begründung: Die Personalkosten seien 30% höher als bei Wettbewerbern. So habe man keine Chance. Seit Juni verdienen 2000 neu eingestellte Mitarbeiter deshalb weniger.
Damit haben wir den letzten großen Baustein für die Zukunftsfähigkeit von Real wirksam werden sehen und haben gemeinsam mit der Geschäftsführung immer wieder diskutiert, dann kommt dann auch der Zeitpunkt, wo der Weg in die Eigenständigkeit nachvollziehbar ist.
Die Metro dagegen will sich künftig ganz auf den Großhandel konzentrieren. Die Trennung von Real ist dabei nur der letzte Schritt. Die Düsseldorfer haben schon eine ganze Reihe von Marken abgegeben. Die Warenhauskette Kaufhof etwa, die Praktika-Baumärkte, die Modeläden von Adler, Mediamarkt und Saturn oder die Extra-Supermärkte. Sie alle waren einmal Teil von Deutschlands ehemals größtem Handelskonzern.
Auf den Philippinen sind die Menschen direkt an den Inselküsten auf der Flucht, denn dort ist ein riesiger Taifun im Anmarsch. Die Windgeschwindigkeiten könnten dort bis zu 250 Stundenkilometer betragen. Das könnte verheerende Folgen haben und wäre weitaus stärker als Hurricane Florence in den USA. Florence selbst hat mittlerweile etwas an Kraft verloren, aber der Sturm selber ist ja auch gar nicht mal das große Problem dabei. Die enormen Wassermassen durch den Regen, die machen den Katastrophenschutzbehörden an der Ostküste die größeren Sorgen. In Jacksonville ist ein Hotel so schwer beschädigt worden, dass es geräumt werden musste.
Das Auge des Hurrikans hat die Küste erreicht. Sturm und heftiger Regen richteten bereits in den Stunden zuvor Verwüstungen an. In Jacksonville ist ein Hotel so schwer beschädigt worden, dass es geräumt werden musste. Wir erhielten einen Notruf. Unsere Rettungskräfte evakuierten das Hotel. Es waren 62 Gäste. Es gab keine Verletzten und allen geht es jetzt gut. Der Bürgermeister von Jacksonville, Sammy Phillips, erzählt im Lokalfernsehen, dass die Geretteten erst einmal in einem provisorischen Schutzraum untergebracht worden sind. Derzeit gibt es nur Berichte über vorläufige Schäden. Es sind Momentaufnahmen. Überschwemmungen sind dabei offenbar das größte Problem. Bei New Bern, einer Stadt 45 Kilometer von der Küste entfernt, mussten Rettungskräfte in den vergangenen Stunden mehr als 200 Mal ausrücken. Wirbelsturm Florence hat dort das Meerwasser so stark in die Mündung des lokalen Flusses gedrückt, dass die Pegel steigen. Jetzt warten Bewohner darauf, aus den Wassermassen gerettet zu werden. Eine schnelle Rückkehr in die Häuser schließt der Chef des US-Katastrophenschutz FEMA, Brock Long, derzeit aus.
If you've been displaced from the coast and you're in a shelter, you may not be able to return home for quite some time as well.
Wenn Sie die Küste verlassen mussten und in einem Schutzraum leben, dann werden Sie eine ganze Weile nicht zurückkehren können. Wenn der Sturm durchgezogen ist, können wir Bewohner zwischenzeitlich in Notunterkünften unterbringen und irgendwann können sie zurück. Aber für einige wird es nicht mehr möglich sein, wenn wir uns die Schäden anschauen. Das Sturmtief wurde noch in der Nacht auf die niedrigste Hurricane-Kategorie zurückgestuft. Aber noch immer erreicht Hurricane Florence Windgeschwindigkeiten von bis zu 144 Kilometer pro Stunde. Der Wirbelsturm hat in Richtung Süden gedreht und zieht jetzt die Küste entlang mit Sturmfluten von mehr als 3 Metern. Die heftigen Regenfälle lassen auch kaum nach, sodass die Behörden mit den schwersten Überschwemmungen erst zu Beginn der kommenden Woche rechnen. Insgesamt sind in North Carolina bereits 300.000 Menschen ohne Strom. Die Betroffenen bittet Brock Long von FEMA um Geduld. Die Lichter bleiben für viele Tage, wenn nicht gar Wochen aus. Deshalb sprechen wir von Katastrophen. Die Infrastruktur nimmt Schaden und der Wiederaufbau ist ein frustrierender Prozess. An Wiederaufbau ist im Moment noch gar nicht zu denken. Nur einzelne Schäden und Einsätze der Rettungskräfte sind bisher bekannt. Das ganze Ausmaß wird erst in den kommenden Tagen zu sehen sein.
Thorsten Teichmann war das in Washington. Und das war das Echo des Tages am Freitagabend, wenn auch ohne Lavrov und Live-Leitung nach Berlin. Die Technik hatte irgendwas dagegen. Sie können trotzdem diese Sendung, wenn Sie mögen, auch als Podcast herunterladen. Das Angebot finden Sie auf unseren Internetseiten unter ndr.de/info oder unter wdr5.de. Am Mikrofon war Tim Krohn. Schönen guten Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt. NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.